Ja, guten Morgen zusammen. Ein Geist, fünfmal Dienst, das ist heute unser Thema. Und ich habe euch zuallererst ein Bild mitgebracht von einem gebastelten Stück, was ich zu Hause gefunden habe neulich. Das ist schon ein paar Jahre alt. Und ich würde jetzt gerne mal darum bitten, dass wir die PowerPoint dazu sehen. Da hat sich nämlich mein Sohn überlegt, eine Familie mit so vielen Kindern, da muss es doch verschiedene Dienste geben, damit wirklich alles auch fair läuft und damit es allen gut geht und jeder macht, was er kann. Nicht immer derselbe, nur das Sockenmemory von so vielen Leuten machen muss, sondern dass jeder auch mal was Neues lernt. Dann kann sich jeder an seinen Platz einbringen. Und das war wirklich eine gute Idee, muss ich sagen. Es hat sich aber doch leider aus verschiedenen Gründen nicht auf Dauer durchgesetzt und hat nicht so lange gehalten. Ja, heute geht es auch um Familie, aber heute geht es um die Familie namens Gemeinde. Denn Gemeinde ist eigentlich nichts anderes als eine große Familie mit ganz unterschiedlichen Menschen, die doch alle zusammengehören. Vielleicht schaut ihr euch mal um, wer da alles so sitzt. Das sind alles Menschen, mit denen du Familie sein darfst, Familie Gottes. Und es ist wichtig, dass wirklich jeder vorkommt, jeder seinen Platz hat und entsprechend seiner Fähigkeiten zum Einsatz kommt. Denn dann entsteht ein Miteinander, das auf Ergänzung angelegt ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird wirklich jedes einzelne Gemeindeglied gestärkt und die Gemeinde wächst und das Reich Gottes breitet sich in der Welt immer mehr aus. Und darum geht es heute in unserem Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16, den wir jetzt auch gleich hoffentlich sehen auf der PowerPoint. Die Einheit im Geist und die Vielfalt der Gaben. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftheit, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und herumtreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jede Verbindung, die den Leib nährt, mit der Kraft, die einem jeden Teil zugemessen ist. So wächst der Leib und erbaut sich selbst in der Liebe. Und ich möchte jetzt gerne gleich einmal mit euch durch diesen Text durchgehen. Ich habe ihn in drei Abschnitte geteilt, mit drei Punkten, mit drei kleinen Unterüberschriften. Und wir beginnen natürlich von vorne. Und der erste Abschnitt steht unter dem Thema Berufen. In den ersten Versen des vierten Kapitels geht es zunächst um das Thema Berufung der Gemeinde. Paulus bezieht sich hier auf seine Erläuterung in den ersten Kapiteln des Epheserbriefs, also 1 bis 3. Da hat er nämlich genau erklärt, woraus und wozu wir berufen sind. Nämlich aus dem tiefen Elend zur höchsten Herrlichkeit, aus dem Tod in das Leben, aus der Sünde in die Gnade, aus der Finsternis in das Licht und aus der Gewalt des Satans zu Gottes Gemeinschaft. Wir sind alle dazu berufen, voll Gottes zu sein. Die Familie des himmlischen Vaters, der Bau oder der Tempel, die Heimat Gottes im Geist hier in dieser Welt. Aber das alles können wir nur sein, wenn das Miteinander geprägt ist von Demut, von Sanftmut, Geduld und Liebe, von Einigkeit im Geist und Frieden. Ein paar kurze Worte zu diesen großen Begriffen. Was ist Demut? Ich glaube, Demut entsteht dann, wenn wir anerkennen, wer Gott ist. Er ist Gott, ich bin's nicht. Er ist der Schöpfer und ich bin sein Geschöpf. Er ist der Retter der ganzen Welt und ich bin ein begnadigter Sünder, der mitmachen darf in seinem großen Plan. Und dadurch bekomme ich ein geheiligtes Selbstbewusstsein von dem, was Gott mir geschenkt hat. Demut macht dankbar. Und Demut bereitet unsere Herzen und unsere Hände zum Dienst an Gott und den Menschen. Sanftmut. Was ist Sanftmut? Ich glaube, Sanftmut entsteht da, wo wir alle Dinge von Gott aus sehen und beurteilen. Wenn wir einen Perspektivwechsel vornehmen, wenn wir von der Weite und der Höhe Gottes aus uns selbst und die Mitmenschen und die Zeitverhältnisse anschauen, dann verleiht uns das einen klaren Blick und es macht ruhig und es macht sanftmütig. Geduld haben wir alle nötig. Geduld bedeutet, dass wir unter schwierigen Verhältnissen standhaft bleiben und nicht den Mut verlieren. Es kann auch bedeuten, dass man es mit Personen zu tun hat, die einen beleidigen und wo man sich trotzdem nicht in Zorn versetzen lässt. So dürfen wir alle immer mehr lernen, einander in Liebe zu ertragen und durch die verbindende Kraft des Friedens die Einigkeit im Geist zu bewahren. Denn, wie schon gesagt, ist Gemeinde eine große Familie mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen, die doch eins sein sollen. Ein Leib, der durch einen Geist vereint ist. Wir haben einen Herrn und einen Glauben, eine Taufe und wir glauben an einen Gott. Ziemlich viel Einheit. Paulus sagt aber, dass Einheit nicht gleichzusetzen ist mit Einheitlichkeit. Christopher, kannst du mal kurz gucken, ob das runtergegangen ist, das Ding? Ah, danke schön. Paulus zeigt uns vielmehr, dass die Gemeinde, die neue Familie von Jesus, aus diesen vielen unterschiedlichen Menschen besteht, aber alle von demselben Heiligen Geist ausgerüstet werden, damit jeder seine Gaben wirklich leidenschaftlich gern einsetzen kann, um einander zu dienen und zu lieben und die Gemeinde aufzubauen. Wir schauen den nächsten Textabschnitt an. Der steht unter dem Punkt begabt, also von berufen zu begabt. Paulus führt jetzt weiter aus, dass wirklich jedem etwas gegeben ist. Jedem von uns ist die Gnade gegeben, auf die es hier ankommt. Und zwar nicht nur die Gnade zum eigenen Leben, zum eigenen Heil, sondern vor allem die Gnade zur Auferbauung des Leibes Christi. Jedes, auch das schwächste und das geringste Glied, jeder hat seine Aufgabe und seine Gabe. Also auch du und ich. Und keins darf sich entziehen, denn sonst fehlt was. Und das merkt man. Jedes einzelne Glied ist begabt und ausgestattet. Nicht nur im Blick auf das Glied selbst, sondern zuerst und vor allen Dingen im Hinblick auf den ganzen Leib. Also das heißt, wirklich jeder hier und heute unter uns ist von Gott begabt, nicht nur für sich selbst, sondern zum Wachstum und zur Stärkung der ganzen Gemeinde hier in der Stadt und darüber hinaus. Der fünffältige Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, ist nicht nur besonderen Christen vorbehalten. Es sind nicht einige wenige, die diesen Dienst ausfüllen, zum Beispiel der Gesamtleiter oder Vorstand BLT oder Teamleitungen, sondern wirklich jedem Einzelnen ist eine Kraft verliehen, sich in dem einen oder anderen Dienst wiederzufinden und damit dem großen Ganzen zu dienen, nämlich der Ausbreitung des Reiches Gottes. Und dabei ist es wichtig für dich zu wissen, dass es weniger darum geht, wer bin ich, was ist meine Bestimmung und wie komme ich da jetzt rein, sondern es geht vielmehr darum zu fragen, welchen Dienst hat mir Gott für andere gegeben und wie ergänze ich andere, um ein Segen für die Gemeinde zu sein. Eine Gabe ist ja ein Geschenk und diese Geschenke des fünffältigen Dienstes, das sind nicht Gottes Geschenk an dich persönlich in erster Linie, sondern Jesus macht dich zum Geschenk für andere. Und der fünffältige Dienst ist ein Geschenk Gottes an die Gemeinde und an die Welt. Wir kommen zum dritten Textabschnitt. Befähigt, habe ich ihn genannt. Beim fünffältigen Dienst geht es darum, Nachfolger Jesu für den Dienst zuzurüsten und zu coachen. Es geht bei den fünf Diensten nicht unbedingt darum, selbst aufzublühen, sondern vor allem darum, dem Einzelnen, der Gemeinde und letztendlich der Welt zu dienen. Gott möchte, dass diese Dienste in seiner Gemeinde zusammengefügt werden, wie ein Puzzle, zum Aufbau des Leibes, aus Liebe zum Andern und zur Einheit im Glauben. Es geht beispielsweise nicht unbedingt nur darum, dass der Evangelist ganz toll evangelisiert und alle applaudieren und schauen zu, sondern es geht darum, dass der Evangelist auch die Gemeinde befähigt und Einzelne befähigt, genauso zu evangelisieren. Die Dienste sind also Befähigungsdienste an der Gemeinde. Jeder, der in einem Dienst steht, und das sind im Idealfall alle, jede und jeder ist selbst ausführende Kraft und gleichzeitig ein Vorbild für andere. Und zusammengefügt stellen die Dienste Jesus dar und seine vollendete Gestalt. Und sie führen den Leib Jesu zur Einheit im Glauben. Dann steht keiner für sich allein. Gemeinsam zusammengefügt und auf Ergänzung angelegt, ergibt das Bild einen Sinn und erfüllt den Auftrag. Und Jesus selbst bewirkt das Wachstum der Gemeinde und baut sie auf. Dort, wo die Liebe als Klebstoff alles zusammenhält. Die einzelnen Bestandteile, also du und ich, wir mögen sehr unterschiedlich sein, aber die Liebe ist der Klebstoff, der alle zusammenhält und der dann Jesus in seiner Gesamtheit darstellt. In Jesus selber, in seinen Worten und in seinen Werken, sehen wir übrigens die Vollkommenheit des fünffältigen Dienstes. Wir sehen Jesus als den Apostel, als den Gesandten Gottes, durch den das Reich Gottes anbricht. Und wir sehen Jesus als den verheißenen Prophet, der uns die Worte Gottes verkündet und nur das sagt, was er vorher von seinem Vater gehört hat. Und wir sehen Jesus als den guten Hirten, der sein Leben für die Schafe gibt und einem jeden verlorenen Schaf hinterherrennt. Und wir sehen Jesus als den Lehrer, den Rabbi, den Meister, der seine Jünger gelehrt hat und der selbst die Wahrheit ist, die frei macht. Und wir sehen Jesus als den Evangelisten, der in seinem Dienst auf den Vater verweist, der selbst der Weg zum Vater ist und der die frohe Botschaft verkündet und Sünder zur Umkehr ruft. Ein paar kurze Worte dazu, was der fünffältige Dienst nicht ist. Der fünffältige Dienst ist nicht eine Schublade für jeden, wo man sich drin verstecken kann oder wo man den anderen reinstecken kann, sondern die fünf Dienste, die gehen ineinander über und das ist ja ganz klar, denn es ist ja ein Geist. In jedem von uns wirkt ein Geist, das heißt, es sind von allen Diensten Anlagen in uns. Und der fünffältige Dienst ist auch keine Ausrede, irgendwas zu unterlassen. Zum Beispiel jemanden in Not liegen zu lassen und nicht zu helfen, weil man denkt, ach, ich bin aber doch kein Hirte. Wir sind alle zum Beispiel berufen, die frohe Botschaft zu verkündigen, wie die Evangelisten. Und Paulus ruft auch alle, die prophetische Gabe in der Gemeinde, im Gottesdienst auszuüben. Und der fünffältige Dienst ist auch keine Karriereleiter, wo man als Evangelist einsteigt und erstmal viele Menschen für Jesus gewinnt und dann wird man so vielleicht Hirte und Gemeindeleiter und zum Schluss wird man vielleicht Apostel und gründet eine neue Gemeinde. Das ist nicht der Fall. Und es ist auch so, dass diese Dienstbereiche nicht gleichzusetzen sind mit Geistesgaben, sondern man kann es vielleicht vergleichen, wie wenn man eine Baustelle sieht, wo verschiedene Handwerker zusammenarbeiten. Ja, da gibt es zum Beispiel Elektriker, Dachdecker, Maurer und Klempner. Das sind jetzt zum Beispiel die Dienste. Und die haben alle unterschiedliches Werkzeug dabei. Das sind die Geistesgaben. Und natürlich arbeitet der Dachdecker im Schlaf quasi mit seinem Hammer. Aber das heißt nicht, dass er nicht auch mal eine Zange in die Hand nimmt, um irgendwas gerade zu biegen. Und der Maurer schwingt seine Maurerkelle Tag ein und Tag aus, aber auch der nimmt vielleicht mal einen Hammer in die Hand. Das heißt, wenn man das in diesem Bild so sieht, dann ist Gott der Bauherr, der sicherstellt, dass alle Bauarbeiter die Werkzeuge zur Verfügung haben, die sie gerade brauchen. Und vielleicht kennen manche von euch so als Erinnerung, damit man sich diese Dienste überhaupt merken kann, das Bild von der starken Hand Gottes. Ich habe es als PowerPoint mal mitgebracht. Damit kann man sich das merken, was es denn alles für Dienstbereiche gibt. Ich habe sie euch mitgebracht und es fängt an mit dem Apostel, mit dem Daumen, dem Zeigefinger, das ist der Prophet, Evangelist, der Mittelfinger, Ringfinger, der Hirte und der kleine Finger ist der Lehrer. Das könnt ihr euch schon mal angucken und wir gehen jetzt die Bereiche durch und dann wisst ihr auch, warum die so zugeordnet sind. Wir beginnen mal mit den Aposteln oder den apostolischen Menschen. Im antiken Rom, da waren Apostel Gesandte, Vertreter, die römische Kultur an entlegene Orte bringen sollten. Und wenn Jesus uns als seine Jünger, als Apostel aussendet, dann sendet er uns gleichmaßen als Eroberer für das Reich Gottes. Als Menschen, die die Realität und die Kultur des Reiches Gottes ausbreiten und etablieren sollen. Apostolisch begabte Menschen haben deshalb diesen starken Herzenswunsch, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und dass die Gesellschaft dadurch erreicht und verändert wird. Sie wollen, dass Christen ihre Bestimmung finden und erkennen und dass sie zur Mission befähigt werden. Sie wollen Menschen in ihrer Begabung finden, sie fördern und dann freisetzen. Und sie werden angetrieben von einem gewissen Abenteuerdrang. Ja, sie haben diese Reich-Gottes-Perspektive, sie wollen Wachstum und Entwicklung und Erweckung. Sie streben nach vorn. Und das, was sie tun, ist, sie gründen, sie sammeln und senden, sie bringen Innovation, sie leiten, sie sind oft Pioniere und kühne Strategen und sind aber auch immer im Team unterwegs. Und Geistesgaben, die sie häufig brauchen, sind die Geistesgaben der Leitung und der Heilung und, wie wir das vor allem auch im Neuen Testament oft sehen, Kraftwirkung. Und das Symbol ist der Daumen, weil der Daumen mit allen anderen Fingern Kontakt hat. Der Apostel ist mit allen anderen Dienstbereichen ständig im Kontakt und arbeitet im Team. Wir kommen zum Zeigefinger, zum Propheten. Prophetische Typen haben einen Fokus und der ist auf Gott. Sie wollen das Herz Gottes erkunden und offenbaren es anderen. Sie sind oft sehr klar. Bei ihnen gibt es kein Grau, da gibt es eher Schwarz und da gibt es Weiß. Und sie haben so ein Gespür für Gefahren und für Chancen auch in der Gemeinde. Und es schmerzt sie, wenn die Heiligkeit und die Majestät Gottes in der Gemeinde nicht wirklich geachtet wird. Manchmal kommen sie auch so ein bisschen sonderbar daher, so wie zum Beispiel der Johannes der Täufer in Kamelhaarmandeln und vielleicht noch mit einer Heuschrecke in der Hand als Snack zwischendurch. Also denen ist manchmal so ein bisschen egal, was die anderen von ihnen denken. Sie tun den Willen Gottes. Sie beschäftigen sich mit den Dynamiken der geistlichen Welt und wollen sie entschlüsseln. Und ihr wirklicher Herzenswunsch ist Intimität mit Gott. Sie wollen Gott mit allen Sinnen erkunden und was sie dabei herausfinden, das teilen sie auch gern mit anderen. Manchmal auch durch verschiedene Kunstformen. Und sie rufen zur Heiligung auf, warnen vor Irrlehren und anderen Ablenkungen. Ihnen ist wichtig, dass nichts zwischen Gott und seine Gemeinde kommt. Wo das der Fall ist, rufen sie auch zur Umkehr auf. Und sie werden getrieben von Gehorsam Gott gegenüber. Sie wollen Gott nahe sein. Und sie tun als Tätigkeiten auch in der Gemeinde, dass sie auf Zeitgeschehen hinweisen und es deuten, dass sie Menschen und Gott beobachten und sie sind sehr, sehr große Fürbitter. Die Gaben, die sie häufig gebrauchen, sind prophetische Rede, Weisheit, Unterscheidung der Geister und Fürbitte. Und das Symbol ist, wie gesagt, der Zeigefinger, weil sie das, was sie von Gott hören, auch gerne anderen zeigen und auch manchmal Dinge identifizieren, die, wie gesagt, der Änderung bedürfen. Wir kommen zum Mittelfinger, zu den Evangelisten. Evangelistische Typen, das sind die, die die rettende Botschaft von Jesus bekannt machen. Die leuchten wie so ein Notausgangsschild den Menschen im Reich der Finsternis den Weg zur Rettung. Und es fällt ihnen total leicht, mit anderen Verbindungen aufzubauen und ins Gespräch zu kommen, sogar ins Gespräch über Jesus zu kommen. Das sind so Verkäufertypen, die sind total ansteckend und darauf fokussiert, den Deal abzuschließen. Also auf dem Fußballplatz wären sie Stürmer. Je mehr Tore, desto besser. Also es geht ihnen um Bekehrungen. Je mehr, desto besser. Sie sind von Natur aus Optimisten, so richtige Gute-Nachricht-Menschen. Und ihr Herzenswunsch ist wirklich, dass Menschen die gute Nachricht hören. Sie sollen vom Minus zum Plus kommen. Die Hölle soll geplündert werden, der Himmel soll bevölkert werden. Darum geht es ihnen. Und das, was sie wirklich antreibt, ist Erweckung und Bekehrung. Je mehr, desto besser. Deshalb ist das, was sie tun, von Menschen von Jesus zu erzählen und die Gemeinde vor allem zu rekrutieren, die Verlorenen zu suchen und zu erreichen. Und die Geistesgaben, die sie dabei häufig brauchen, sind Worte der Erkenntnis, Heilung und auch manchmal Zeichen und Wunder. Und das Symbol in der Hand ist der Mittelfinger, der am, also ich glaube bei allen ist das so, dass der Mittelfinger am längsten ist und oben raussteht. Und zwar deshalb, weil der Evangelist am weitesten rausgeht in die Gesellschaft hinein. So kann man sich das ganz gut merken. Wir kommen zum Ringfinger. Das sind die Hirten, die hirtlichen Typen. Die führen Menschen von Weide zu Weide nach Hause. Manchmal sind sie weich und sanft, manchmal sind sie auch streng und klar. Sie agieren in Liebe und verhalten sich ganz aufopferungsvoll. Und sie haben große Kapazitäten für Beziehungen und schöpfen sogar Kraft daraus. Sie lieben tiefe und lange Gespräche und werden davon nicht müde. Und wenn sie dich fragen, wie geht es dir? Dann schauen sie dir in die Augen und du merkst, du bist wirklich gemeint, sie wollen es wirklich wissen. Du fühlst dich persönlich gesehen, denn sie denken sogar an Geburtstage. Sie sind Friedensstifter und hassen Spaltung. Sie sind empathisch und sie sehen den Einzelnen. Alle lieben die Hirten. Und der Herzenswunsch der Hirten ist, dass Menschen in der Gemeinde nach Hause kommen, dass sie gesehen werden. Und die Hirten sind an der Not der Menschen interessiert, weniger an großen Konzepten, Programmen oder Wachstum. Und es macht ihnen wirklich zu schaffen, wenn in der Gemeinde diejenigen nicht sehen, die irgendwo am Rand sind, die krank sind oder die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr kommen. Die Hirten, die merken das, dass Leute nicht mehr kommen. Und der Antrieb, der sie wirklich treibt, ist eben diese Not der Menschen. Und sie wollen, dass die Menschen heil werden, dass sie Harmonie erleben, Sicherheit und Inklusion. Und deshalb ist das, was sie tun, sie fühlen mit. Sie sind beste Gastgeber. Sie stiften Frieden. Sie gehen jedem Einzelnen nach. Und sie sehen uns in die Augen. Und die häufig gebrauchten Geistesgaben sind Diakonie, Seelsorge, Gastfreundschaft und Heilung. Und deshalb erklärt sich auch das Symbol der Ringfinger, denn sie sind wie verheiratet mit ihrer Gemeinde, mit ihrer Familie. Und jetzt kommen wir zum kleinen Finger. Da bleiben nur noch die Lehrer übrig. Ja, die Lehrertypen, das sind ganz neugierige Forscher. Die sind auf der Suche nach Wahrheit. Und voller Wissensdurst tauchen sie ein und vertiefen sich in das Wort Gottes, damit sie es so wirklich ergründen. Das sind oft aufgeräumte und strukturierte Typen, die auch das Kleingedruckte lesen. Ihnen entgeht nichts. Sie lehnen es auch ab, Optimisten oder Pessimisten zu sein. Sie verstehen es, Realisten zu sein. Und sie diskutieren gerne. Halbwahrheiten, Lügen, Untertreibungen, das nervt sie. Und ihnen ist Sicherheit und Stabilität ganz wichtig. Dafür machen sie auch detaillierte Pläne und gern auch mal ein Doppel- oder Triple-Check. Was ist ihr Herzensanliegen? Die Wahrheit. Wahrheit macht frei. Wahrheit ist stabil und belastbar und man kann sich auf sie verlassen. Den Lehrern ist es wichtig, dass Gläubige in die Freiheit durch Wahrheit kommen. Und dabei helfen sie anderen, Orientierung in einer komplexen Welt zu finden. Und sie leiden, wenn Christen wie ein Fähnchen im Wind sind, im Wind der Meinungen, der Gefühle und der Weltanschauungen. Und dann bemühen sie sich, Menschen auf ein festes Fundament aus dem Wort Gottes zu führen. Und dafür sind sie auch mal bereit, sich zu streiten und auch unangenehme Fragen zu stellen. Nach dem Motto, Verstehen führt zu neuem Denken und neues Denken führt zu verändertem Handeln. Ihr Antrieb ist es, Gott und die Welt zu verstehen, Freude an der Bibel zu bekommen, Perlen des Wortes Gottes zu bergen und Menschen in Freiheit und Sicherheit zu führen, Gemeinde vor schlechten inneren und äußeren Einflüssen zu beschützen. Und deshalb ist das, was sie tun, dass sie lehren, dass sie diskutieren, dass sie forschen, dass sie um Wahrheit kämpfen und dass sie schützen vor Irrlehren und Chaos. Und die häufig gebrauchten Geistesgaben sind Lehre, Geisterunterscheidung, Weisheit und Organisationsgaben zur Administration. Und deshalb das Symbol, der kleine Finger, denn kein Finger passt so gut in das Ohr hinein wie der kleine Finger. Und so ist es ja, dass die Lehrer uns alles verständlich machen, dass es bis tief in unser Ohr gelangt. Die Wahrheit soll bis tief rein gelingen. Und ihr könnt mal gucken, aber ich glaube, bei euch wird es auch sein wie bei mir. Der kleine Finger passt am weitesten ins Ohr hinein. Und deshalb kann man sich das so ganz merken. So haben wir die Hand Gottes mit allen 5 Diensten, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und die Lehrer. Und jetzt habt ihr ganz, ganz viel gehört und denkt euch wahrscheinlich, boah, vielleicht hat es an der einen Stelle vielleicht bei euch so innerlich geklickt und ihr dachtet, ah ja, ja, da kann ich mich irgendwie wiederfinden oder da auch überhaupt nicht. Ah, jetzt weiß ich, was ich an dem immer beobachtet habe. Da könnte ich den ansiedeln. Und es ist so, es gibt wirklich eine weite Variationsbreite. Ja, ich habe das jetzt kurz umrissen, aber ich möchte euch jetzt gerne eine Minute Zeit geben, wo du mit deinem Nachbarn mal kurz murmeln kannst darüber, wo du deine Klickmomente hattest, wo du dich angesprochen gefühlt hast oder auch, wo dir jemand einfällt in der Gemeinde, wo du denkst, ja, jetzt weiß ich, in dem Dienstbereich, da bin ich dem schon mal begegnet. Eine Minute jetzt für euch. Ja, wir könnten noch lange weiterreden und nachher ist auch noch Zeit dafür. Das ist wirklich spannend und bestimmt ist euch, auch wenn ihr aus dieser Gemeinde kommt, ist euch der eine oder andere Bereich eingefallen im CT, wo man bestimmt besonders gut diese Gaben auch ausüben kann, diese Dienstgaben. Und ich möchte jetzt, weil es schon spät ist, euch noch ganz gerne kurz ein Bild zeigen, an dem man das nochmal ganz kurz rekapitulieren kann, und zwar das Bild von dem Schiff, das man Gemeinde nennt, damit ihr nochmal einmal kurz sehen könnt, welcher Bereich in der Gemeinde ungefähr, wenn die Gemeinde ein Eroberungsschiff wäre, das aufbricht zu fernen Ufern, um möglichst viele Menschen zu gewinnen für das Reich Gottes und neues Land zu entdecken, wo wer platziert ist. Der Apostel ist auf der Brücke, denn er ist bereit loszulegen. Er hat ein klares Ziel vor Augen. Er will los und er nimmt alle mit und er guckt, dass jeder auf seinem Platz ist und ist in Kontakt mit dem ganzen Team. Der Prophet ist auf dem Mast. Er beschäftigt sich mit Strömungen, mit dem Wetter und mit der Tiefe des Wassers. Der Hirte, der schaut nach der Besatzung. Er kümmert sich darum, dass alle ihre Kajüte finden und wissen auch, wo die Kotzbeutel sind, falls die See mal rau wird. Und der Lehrer, der ist natürlich im Maschinenraum, denn der muss den Motor checken, der muss die Schrauben festziehen und der gießt noch ein bisschen Öl nach und bessert noch schnell die rostigen Stellen aus. Er checkt die Notausgänge und Rettungsringe. Und wo ist der Evangelist? Man hat ihn kaum gesehen, denn er hängt noch auf der Reling. Er ist so mit einem Bein noch an Land und mit dem anderen an Ufer und er versucht noch ein paar Leute mit dazu zu kriegen. Ja, den Evangelisten, den sehen wir dort. Und es gäbe noch ganz viel dazu zu erzählen und ich finde dieses Thema total spannend, das habt ihr bestimmt schon gemerkt und ich erzähle euch auch gerne, welche Bücher es dazu gibt, wenn ihr mich fragt. Und letztendlich kommt es darauf an, dass jeder Einzelne unschätzbar wichtig ist. Keiner ist ersetzbar. Und jeder dieser Dienste ist aber nur brauchbar, wenn er am richtigen Platz eingesetzt ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns selbst kennen und uns einordnen können. Wir müssen unsere Stärken und unsere Schwächen kennen und auch akzeptieren. Und erst dann sind wir in der Lage, die Andersartigkeit des anderen als Geschenk anzunehmen. Und es entstehen natürlich auch immer wieder Konflikte aufgrund dieser Andersartigkeit und das ist ganz normal. Dann ist es total wichtig zu erkennen, dass man sich vielleicht gerade nicht versteht, einander aber trotzdem braucht. Die Tatsache, dass wir uns hin und wieder nicht verstehen, ist geradezu Beweis dafür, dass wir einander brauchen. Denn der andere kann dem einen eine neue Facette von Jesus zeigen, die er vielleicht gar nicht sieht, die ihm vorher verborgen war. Also liegt der Schlüssel darin, Jesus im Gegenüber zu suchen. Und dann kann uns die Andersartigkeit des anderen wirklich zum Geschenk werden. Wir sehen unsere eigenen Begrenzungen und verstehen uns als Teil des großen Ganzen. Ein Teil, das abhängig ist von den anderen. Aber wenn es richtig positioniert ist und mit den anderen Teilen zusammengefügt ist, ergibt das Ganze ein großes Bild, das schwer nach Jesus aussieht. Und ich habe euch jetzt zum Abschluss noch ein Bild mitgebracht, das ich selber mal gemacht habe. Und zwar war ich auf einer Baustelle spazieren, da gab es ganz, ganz, ganz viel Schutt und dazwischen lagen aber von so abgeschlagenen Fliesen so kleine Scherben. Und ich habe die mit nach Hause gekommen, ich dachte, irgendwas werde ich doch mit diesen Scherben machen können. Und dann habe ich sie auf eine Fliese geklebt mit ganz viel Zement und habe versucht, die irgendwie in Ordnung zu bringen und habe gesehen, da ist eine Runde, das ist für mich wie der Kopf von Jesus und rundherum das Kreuz, ihr seht das. Und so ergibt das ein großes Ganzes, sogar unten mit einem Schwarz, mit was auch immer das sein soll und wie das Blut von Jesus und blau wie lebendiges Wasser und grün wie frisches Wachstum. Und ich habe das irgendwie zusammengekriegt und hinterher gedacht, boah, da ist aber so viel Luft oder so viel Platz zwischen den einzelnen Teilen. Und ich glaube, manchmal ist das in der Gemeinde auch so, dass wir alle unsere Ecken und Kanten haben und gar nicht direkt so zusammenpassen. Und dann brauchen wir besonders viel Zement, besonders viel Klebstoff, besonders viel Liebe, die wir uns immer wieder neu von Jesus schenken lassen müssen, damit wir zusammenhalten können. Und genauso hat es Jesus auch selbst gesagt. Das soll nämlich das Erkennungszeichen seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger sein in dieser Welt, dass sie Liebe untereinander haben. Er hat selber gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und um diese Liebe möchte ich jetzt gerne noch bitten im Gebet und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und wenn ihr auch so wie ich mehr Liebe braucht, dürft ihr dabei eure Hände öffnen, als Symbol, dass ihr offen dafür seid, diese zu empfangen. Jesus, wir danken dir, dass du uns zusammenstellst als deine Familie. Danke, dass wir Teil deiner Familie sein dürfen, in all unserer Unterschiedlichkeit mit allen Ecken und Kanten. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns heute neu deine Liebe schenkst. Dass du uns auch deine Liebe offenbarst, die du für einander, für uns, für unsere unterschiedlichen Familienmitglieder hast, in dieser Familie, die sich Gemeinde nennt. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen demütig machst, dass du uns bereit machst zum Dienst an dir und deinen Menschen. Dass du uns Sanftmut schenkst. Geduld, übernatürlichen Frieden und diese Liebe, die so vieles zudeckt und freundlich ist und geduldig und langmütig ist. Und wir bitten dich jetzt für diejenigen von uns, die gespürt haben, dass sie ein apostolisches Herz haben, ein apostolisches Anliegen, um ganz viel von deiner Kraft und dass sie zur Entfaltung kommt, diese Gabe zum Dienst zu ihnen geschenkt hast. Und wir bitten dich für diejenigen, die gemerkt haben, dass ihr Herz höher schlägt bei den prophetischen Dienstbereichen. Da bitten wir dich, dass du diese Gabe zur Entfaltung bringst, dass du sie in die Intimität zu dir führst, damit sie anderen erzählen können, was sie von dir gehört haben. Und wir bitten dich für die lieben Evangelisten, die so weit sich rauswagen in die Finsternis, um dort der Notausgangshinweis zu sein in deine neue Realität. Wir bitten dich, dass du ihnen Mut schenkst und dass du sie schützt und dass du ihnen Gelingen schenkst, noch viele Menschen zu dir in dein Reich zu holen. Und wir bitten dich um die lieben, lieben Hirten, dass du ihnen immer wieder neue Energie schenkst, auf Menschen zuzugehen, sie in ihrer Not zu sehen und ihnen nachzugehen und sie nach Hause zu holen, sie zu grünen Weiden zu bringen, dass sie gestärkt werden, dass sie heil werden. Und wir bitten dich für die lieben, lieben Lehrer. Wir danken dir, dass sie uns die Wahrheit bringen, dass sie dein Wort erforschen und dass sie uns dein Wort erklären und verständlich machen, dass es bis tief in unser Ohr ins Herz hineindringt. Wir bitten dich, dass du sie ausrüstest, dass du sie frei machst, dass du sie freisetzt zu dem, wozu du sie berufen hast. Und wir danken dir, dass wir eins sein dürfen. Danke für deinen Heiligen Geist. Füg uns zusammen, kleb uns zusammen mit deiner Liebe, dass die Welt erkennen kann, wer du bist und dass wir zu dir gehören.